Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang, Folge 118. Ich bin der Tobi und heute ist nur der Jussi hier. Hallo Jussi.
Moin, moin.
Ja, ich musste eben nochmal ganz schnell, als das Intro lief, auf mein Handy gucken. Das Cover der letzten Folge, weil ich mir nicht sicher war, welche Folgennummer wir haben. Aber es ist 118. Seit zwei Wochen her. Es gab Urlaub dazwischen. Ein 0:0 zu Hause gegen Paderborn und ein 2:2 in Sandhausen. Und diesmal ist nicht der Kiwi hier, um einen Erlebnisbericht vom Auswärtsspiel zu liefern. Diesmal bist du hier, weil du nämlich in Deutschland warst letztes Wochenende.
Ja, genau. Tatsächlich war ich mal nicht nur am Fernseher, sondern live vor Ort. Und also was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, ist, dass wenn man wieder seit einer langen Zeit mal wieder im Stadion ist, dass man erstmal so ein bisschen perplex ist von der ganzen Atmosphäre und wie das so abläuft und was man zu essen bekommt und wo man sitzt und wo überhaupt wo das Stadion ist und wer was für Leute sich da rumtreiben das ist schon was anderes dann als vor dem Fernseher zu sitzen. Und diesmal war ich auch tatsächlich, bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich bei den Eintracht-Spielen eigentlich grundsätzlich immer auf dem Stehplatz war. Jetzt war ich erstmal auf dem Sitzplatz und das war schon anders, sage ich mal. Also es war jetzt nicht unbedingt schlechter oder so, es war einfach anders, sage ich. Und halt anderen Blick auf das Spiel. Fand ich es erstmal interessant. Auch das hat so ein bisschen so, sag mal, ich habe das Spiel weniger, also ich denke mal, weniger analysiert, als ich die anderen Spiele analysiert habe. War auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dann, wo ich dann nochmal heute dann mehr noch vor der Aufnahme jetzt gerade nochmal die Szenen angeguckt habe und nochmal die Daten angeguckt habe. Mir kam es jetzt persönlich nicht so langweilig vor, wie wir alle geschrieben haben und meinten, aber das lag vermutlich daran, dass ich erstmal so wegen dem ganzen Erlebnis erstmal so ein bisschen überwältigt war und deswegen habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass es in der Wirklichkeit die erste Halbzeit auf jeden Fall ziemlich langweilig war und die zweite Halbzeit war auch nicht gerade besonders, aber naja, da können wir später noch drüber reden.
Ja, zwei Fragen natürlich, wo saßt du? Weil im Fernsehen sahst du aus, als ob auf allen Tribünenteilen Eintracht-Fans saßen. Als die Tore gefallen sind auf alles, was man sieht, irgendwo sind immer irgendwelche Leute aufgesprungen, haben sich gefreut. Also außerhalb vom Fanblock auch. Auf der Hintertortribüne gegenüber des Fanblocks und auf der Gegengerade quasi, die man im Hintergrund gesehen hat von der Kamera. Da sind auch Leute aufgesprungen. Wo saßt du?
Ja, also ich sag, es war direkt in Auswärtsblock, also ich glaube zwei Auswärtsblöcke. Der eine war quasi hinter dem Tor, direkt dann wo die Steher dann standen und ihre Choreografien dann gemacht haben, wo auch zum Beispiel Kiwi da war. Und aber da direkt daneben war quasi auf der, ja, das könnte man, ich glaube, das könnte man Gegengerade dann nennen, also auf der oder gegen Tribüne, und da saß ich dann quasi dann direkt an der Eckfahne, also oder ungefähr näher in der Nähe von Eckfahne,
also auf der Seite, wo die Kamera im Prinzip war bei der Übertragung.
Ja, genau, also die Kamera war vermutlich jetzt auf der, kann sein, dass sie auf dieser Seite war, weil es war ein bisschen merkwürdig, weil die Katakomben, wo die Spieler rauskamen, das war nämlich auf der anderen Seite. Und ich habe dann auch irgendwie eine Halbzeit gebraucht, bis ich da gemerkt habe, Moment mal, dafür sind doch keine, weil die Spieler haben sich immer vor in unserer Ecke quasi warm gemacht. Und ich dachte erst, die machen sich deswegen da warm, weil die Fans da sind. Aber es hat auch einen anderen Grund, weil die, nämlich die Trainerbänken und Auswechselbänken waren nämlich auf unserer Tribüne. Also okay. Es war gar nicht, also die kamen quasi von den Katakomben raus und mussten dann über das ganze Feld laufen, okay, bis sie dann an ihre Trainerbänken und Auswechselbänken ankamen. Also es war ein bisschen merkwürdig und ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht, was nun die Haupttribüne war, ob wir auf der Haupttribüne saßen oder ob das gegenüber die Haupttribüne war. Ich weiß gar nicht, wie das in Sandhausen so auf. Das wurde mir jetzt nicht so bewusst, aber jedenfalls war das so, dass die Fans quasi in eine Eckfahne quasi von den beiden Seiten ja da saßen. Also jeweils die Auswärtsblöcke. Dann war es aber so, dass dann tatsächlich, dass die Sandhausen Ultras auch auf der gleichen
Ja, stimmt, das ist doch blöd.
Tribüne standen und tatsächlich, es gab nur einen Block, hat sie quasi getrennt zwischen den Braunschweiger Ultras und Auswärtsfans. Und ja, das gab es dann auch tatsächlich dann. Tatsächlich war es dann so, glaube ich, in der 70. Minute oder so, wurde es plötzlich still, also der Gesang hörte auf und dann gab es tatsächlich Tumulte auf den Rängen und ja, glaube ich habe noch gesehen, wie ein Zaun geflogen ist und die Polizei ist dahin gerannt und was da genau los war, ist mir nicht, oder wurde ich nicht draus schlüssig, was da passiert ist, aber so 10 Minuten oder so gab es dann eine ziemliche Aufregung. Der Sandhausener Block ist dann auch ist ein leerer geworden. Die sind von nach unten hin. Unsere Schwarzen haben sich da vermummten, haben sich dann konnte man sehen, wie sie dann ihre schönen schwarzen Mützen rauskramen und sich fertig gemacht haben. Ja, die Polizei stand dann bereit. War da auch so, dass zum Beispiel Kiwi ist dann schnell abgereist nach dem Abpfiff, weil sie ein bisschen die Befürchtung hatten, dass die Polizei absperrt, aber das ist dann nicht passiert, jedenfalls nicht bei den Auswärtsfans. Also was dann im Heimbereich passiert ist, kann ich leider nicht sagen. Da konnte man nicht genau sehen, ob da jemand festgenommen wurde oder so, keine Ahnung, aber ich denke mal, einige sind da rausgeflogen, weil sah so ein bisschen aus, dass die Polizei da ein bisschen zugegriffen hat, aber genau was ist mir was nicht bekannt.
Es kam mir irgendwie so vor, nach dem Tor von Doncor ist auf jeden Fall das Banner entfernt worden von den Sandhausern. Erstmal das, was am Zaun war zuerst unten. Und
Okay.
dann war es
Ja.
auch ruhig. Und kurz danach haben sie das obere, was so auf halber Höhe ungefähr war, im Block, wurde runtergerissen. Und ich dachte, ja, geben die auf? Sind die irgendwie beleidigt, weil sind 17. und eine schlechte Leistung irgendwie und
Ja,
kriegen
ja.
hier einen auf den Sack in einem wichtigen Spiel und haben Support eingestellt. Und dann fiel das 2-2. Da hatten sie gerade das Banner runtergerissen, fiel der Ausgleich. Und dann waren sie natürlich wieder im Jubeln, aber das Banner war trotzdem bis Ende des Spiels ab. Keine Ahnung. Das, was im Braunschweiger Block, das hat man im Fernsehen gar nicht so verfolgen können, dass da irgendwie Tumulte waren. Nur das hat man ab und zu im Sandhauser Block mitbekommen.
Ja, es war auch ta tatsächlich so, dass die Sandhausener da. Sandhäusener? Sandhausener.
Ich glaube, es geht beides. Sandhäuser oder Sandhausener.
Sandhausener. Da irgendwie aktiver waren oder so. Also die haben, ich sag mal, Streit gesucht, ob sich die provoziert lassen haben von den Braunschweiger Fans oder so nach einem kurzweiligen 1-2 oder ob es da vorher was gab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es dann nur so Rande mitbekommen. War da auch tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil auf dem Feld war es ja auch interessant. Also wo gucke ich jetzt hin? Gucke ich jetzt nur da, wo die Zäune fliegen oder gucke ich jetzt nur dahin, wo die Spieler spielen und es ein spannender Spielstand ist. Also ja, es war halt ein bisschen hin und her gerissen. Ist natürlich wieder sowas, was man nur als Auswärtsfahrer oder Stadionbesucher mitkommt. Also es ist halt sowas, was sie dann im Fernsehen auch nicht gezeigt wird oder auch auf der Pressekonferenz danach gefragt wird oder sowas wird dann einfach nicht mehr thematisiert danach. Also ja, irgendwas war los. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass da zwei Ultrablöcke nebeneinander quasi stehen. Das müsste unbedingt nicht sein. Man könnte ja auch die Man könnte ja, also das Stadion war ziemlich leer, also weil wir hatten 4.700 Zuschauer, also du könntest das auch quasi so ein bisschen verlagern, dass die Fans dann auf der anderen Seite sind oder so.
Das ist ein bisschen wie in Jena, da stehst du auch direkt neben der Haupttribüne ist der Gästeblock und einen Block weiter in der Kurve ist halt der Ultrablock der Jena. Das ist auch komplett Banane eigentlich. Aber jetzt so
Ja.
Sandhausen, also das ist schon irgendwie merkwürdig, weil die sind jetzt ja nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie gefährlich oder eine große Fanszene oder was haben, keine Ahnung.
Ja, aber
Komisch.
die da waren, haben jedenfalls versucht, Schlagzeilen zu produzieren.
Gut. Und zweite Frage natürlich, Sandhausen, hast du eine Feuerwurst probiert?
Nein, habe ich nicht. Ich hab kurz überlegt, aber die Geschichte war so, dass ich am Tag davor war ich in Frankfurt und habe das Spiel Frankfurt gegen Dortmund mir angeschaut. War ein bisschen mehr los als in Sandhausen, sage ich mal. Ja, und da habe ich tatsächlich eine Rind-Currywurst erstmal in meinem Leben gegessen. Und da mir dann aber gesagt wurde, dass die Feuerwurst tatsächlich auch aus Rind besteht, und ich hatte aber an den Punkte dann Appetit auf was anderes, habe ich mich dazu dann kurzfristig so entschlossen, dass ich dann doch die gebratene Currywurst nehme. Aber ja.
Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich wusste ja, dass du bei dem Spiel Dortmund gegen Eintracht bist, da in Frankfurt. Aber jetzt im Hintergrund fällt mir gerade ein, dass ja diese VAR-Geschichte bei dem Spiel mit dem Elfmeter und so. Da war
Ja,
bestimmt ordentlich Stimmung im
das
Bundestag.
war tatsächlich, quasi, naja. Ich war ja ziemlich oben, aber halt direkt bei mir da auf der, ich saß quasi hinten, also wo die Dortmunder Fans auch saßen, da bist dann ein bisschen daneben, ein bisschen zentraler. Und also ich hab's, ist ein komplett anderes Spiel jetzt, aber ich habe das tatsächlich so wahrgenommen, weil dann jemand gerufen hat, der hat Handspiel gepfiffen oder so. Und ich dachte tatsächlich eher so, dass es irgendwie Handspiel davor irgendwie gab oder so, was ich nicht gesehen habe oder so. Aber es war tatsächlich dann so, dass der Handspiel gepfiffen hat, weil der Spieler hingefallen ist und da den Ball mit der Hand hinten angefasst hat. Das war mir so dem sogar nicht bewusst, aber ja, es war schon ordentlich was los danach.
Ah,
Ja,
ja. Richtiges Spiel ausgesucht auf jeden Fall.
auf jeden Fall,
In der
ja, und war
Bundesliga.
natürlich, Kontrast war natürlich groß zu der zweiten Liga, in dem Fall auch, weil Sandhausen jetzt auch nicht gerade ein Zuschauermagnet ist, aber ich sag mal, war ganz angenehm, dass der zweite Tag ein bisschen ruhiger war, und ja, Stimmung hatte man genug trotzdem. Also die Braunschweiger haben ordentlich Stimmung gemacht, und ja, war, soweit fand ich die Atmosphäre ganz in Ordnung.
Gut, kommen wir zum Spiel 2-2. Jetzt natürlich die Frage, also mit dem Ergebnis an sich kann man ja an und für sich zufrieden sein, denke ich. Auswärts in Sandhausen, meinem direkten Konkurrenten, also Abstand gleich gehalten. Wenn man jetzt natürlich das Spiel sieht, dann ich war sehr, sehr, sehr unzufrieden nach dem Spiel. Erstmal, wie gespielt wurde, ich fand es sehr, sehr schlecht. Und wenn du dann zweimal in Führung bist und dir zweimal die Führung wieder nehmen lässt, dann ist das am Ende wie eine gefühlte Niederlage. Also du kannst da auch. Ich weiß nicht, am Ende ist es vielleicht gerecht, so schlecht wie das Spiel war, dass du in 2-2 rausgegangen bist. Aber eigentlich hättest du das auch gewinnen können, wenn du dann eine normale Leistung gebracht hättest. Oder was ich jetzt viel mehr Sorgen hatte, ist denn der B-Anzug oder fehlen doch diverse Spieler, die doch nicht so gut aufgefangen werden können, wie wir uns das die letzten Wochen gedacht haben. Ein Ferrei ist ja dann doch so wichtig für die Offensive und ein Schulte, Quatsch, ein Behrend für die Abwehr doch so wichtig, dass, oder in dem Medina, dass die Backups halt nicht die Leistung bringen am Ende. Weil, weiß nicht, also Michael Schulz hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen.
Nein, tatsächlich war es, ging es mir ja genauso. Während des Spiels habe ich auch mein Kollegen auf der Tribüne auch gesagt, dass mir das auch aufgefallen ist, dass einfach teilweise dass man schon der Eindruck bekam, dass der zweite Anzug aktuell nicht so passt, dass das bisschen, ich sag mal, ideenloser wirkt auch. Und es war schon eine sehr zähe Partie irgendwie. Man hatte das Gefühl, dass so Eintracht irgendwie dieses Unentschieden so anstrebt. Dann sind wir trotzdem zweimal, wie du schon sagst, dann auch in Führung gegangen. Eigentlich aus dem Nix, muss man ehrlich sagen. Das waren die, glaube, wir hatten 4 Torschüsse insgesamt aufs Tor am ganzen Spiel und unser Expected Kurswert war auch sehr niedrig. Also es war mir ehrlich gesagt gar nicht im Spiel so bewusst, aber hinterher ist es tatsächlich, wurde ich mir mehr bewusst, dass wir gar nicht so viele Chancen hatten. Und wir haben waren tatsächlich sehr effektiv dann aus unseren Chancen. Was natürlich gut ist, dass wir das weiterhin auch produzieren. Aber das Problem war tatsächlich so, dass wir das dann auch aus den Händen gegeben haben, zweimal, und das nicht so wegverteidigt haben, wie sonst eigentlich vielleicht sogar üblich war in den letzten Spielen. Und auch zweimal quasi Standards, also einmal direkt nach der Ecke und zweimal so eine Nachtsituation nach der Ecke. Wo man noch sagen kann, dass sie so ein halb quasi Freistoß oder Flanke, was da dann kommt. Also beides nicht gut verteidigt vom Team, kann man besser machen. Eintracht hat auch sehr extreme Probleme bei den Standards. Ist tatsächlich da sehr, sehr oder kriegt sehr häufig Gegentore von Standards, aktuell an Ecken besonders. Und ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, und die zweite Anzug tatsächlich hat mir auch nicht so oder überhaupt nicht gefallen. Also heute haben wir ja mit Hiob Botschaft wieder bekommen, dass Ihos verletzt ist. Jeweils wieder Muskelfaserriss oder was hat er jetzt? Ferrei weiß man nicht so. Ja, der Medina wird vermutlich nicht spielen können, denke ich mal. In den letzten 3 Spielen glaube ich nicht, dass er fit wird. Also, ja, also da wird schon langsam dünn, und bin gespannt, ob wir das irgendwie beheben können, das letzten Spielen noch.
Ja, das Problem ist, dass wir jetzt halt die englische Woche vor uns haben, ne?
Ja.
Letzten 3 Spiele innerhalb von einer Woche. Und dann auch noch, na ja gut, Regensburg, weiß nicht, die haben uns jetzt überholt. Rostock ist auch ganz gut drauf. Fürth hat jetzt irgendwie auch so wieder so ein bisschen den Trainereffekt gefunden.
Ja.
Berappeln sich langsam wieder, kommt natürlich wieder passend gegen uns, dass sie sich wieder irgendwie so ein bisschen finden. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt nicht so viele Punkte holen aus den nächsten 3 Spielen, dann gehst du wieder mit so einem Knick in die Winterpause, in die lange Winterpause, nachdem du jetzt so eine Euphorie eigentlich hattest, es klingt jetzt auch so, als wäre alles schlecht. Wir sind immer noch 8 Spiele ungeschlagen, alles gut. Keiner hätte nach dem Bielefeld-Spiel gedacht, dass wir so viele Punkte jetzt haben. Alles gut, aber es ist halt doch nicht alles so goldig, wie es hätte sein können oder wie wir es uns die letzten Wochen gewünscht hätten, dass es so weitergeht. Halt irgendwie war das jetzt so ein kleiner Bruch. Weiß nicht, ob das so das alte Eintracht-Problem ist, dass sich die Mannschaft immer wieder dem Gegner anpasst. Was wir auch so häufig haben, dass wenn wir gegen irgendwelche Mannschaften spielen, die schlecht sind, dass wir dann auch nicht so unsere Leistung auf den Platz bringen.
Also ich
Aber
glaube tatsächlich, dass es eher aktuell am Personal liegt, dass wir das einfach langsam, also du kannst halt solche Ausfälle dann kurzfristig machen, sage ich mal, durch Euphorie und Energie halt, ja, jetzt will ich das zeigen und so, was ich drauf habe nach dem Motto, kannst das kurzzeitig, denke ich mal, kompensieren. Also du kannst halt 1, 2 Spiele, kannst du dadurch, glaube ich, schon bessere Leistung abliefern als vielleicht auf dem Papier möglich, aber dann irgendwann mal setzt halt der Alltag rein und oder ein, und dann ist es halt so, dass, denke ich mal, dass aktuell halt der zweite Anzug nicht so passt, und dass da die wir haben ja, muss man schon so ehrlich muss man sagen, dass wir etliche Führungsspieler verloren haben mit Behrendt und Ferrei aktuell, dass wir da vorher Führungsspieler verloren haben, und ja, das spielt meiner Meinung nach schon eine Rolle. Also sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, sowas, und der Benin war ja auch ein
ja.
Stabilisator dahinter, da seit er da spielt. Also spielt bestimmt schon eine Rolle. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir haben jetzt drei Spiele. Zu 20 Punkten brauchen wir noch 3 Punkte. Also am besten wäre natürlich ein Sieg in Fürth. Und die zwei Spiele danach können wir dann, ja, ich sag mal, lockerer angehen, weil dann hätten wir die Punkte zusammen, was wir so als Minimalziel oder so dann erreichen möchte. Aber ist natürlich schwierig, so eine englische Woche, ob ich das dann aufteile. Wenn ich jetzt als Trainer zum Beispiel alles auf eine Karte setze, dann gehen Fürth ja auch bisschen ins Risiko gehe, Spielermaterial oder so, dass sie dann vielleicht gegen Regensburg und Rostock dann nicht fit sind oder so, dass ich da ein bisschen Risiko reingehe. Weiß nicht, wer das lösen möchte. Also ich denke schon, wir haben ja zwei Heimspiele, glaube ich, ne? Also ich denke schon, dass man da auf Sieg gehen sollte dann und versuchen die zwei Spiele wenigstens zu gewinnen und das Auswärtsspiel dann vielleicht als Bonusspiel zu sehen oder so, aber ja, mal sehen. Also wird langsam dünn die Bank.
Ja, ist natürlich auch die fast eine der weitesten Auswärtsfahrten, ne? Regensburg. Das hast
Stimmt,
du unterhalb
auch
der
wieder.
Woche, dann hast du noch den ganzen Reisestress für die Mannschaft. Ist auch nicht so
Ja.
ideal, aber gut. Was natürlich gegen Sandhausen auch wieder so war, es war natürlich Eintracht wieder so der Aufbaugegner ist schon fast viel gesagt, aber es war wieder so, Sandhausen hat, glaube ich, noch überhaupt keinen, hatten sie gesagt, noch überhaupt kein Tor nach Standards geschossen, die Saison. Kommen wir natürlich nach
Ja.
der Ecke. Das ist natürlich auch,
Ja.
was mich an der Ecke, ich hatte es geschrieben dann oder schon davor, dass es ein toller Assist von Michael Schulz war, weil halt diese Aktion davor war, wo er den Ball so blöd vertändelt und überhaupt die Ecke erst entsteht, die dann zum Tor führt. Dass er da nicht so einfach zum Abschluss kommen darf im Strafraum, ist eine andere Sache. Aber eigentlich darf die blöde Ecke auch erst gar nicht entstehen. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die gerade mit dem Personal irgendwie nicht ganz passt. Wir hatten ja, haben ja immer probiert, das hinten irgendwie spielerisch zu lösen. Wo wir schon Anfang der Saison, ja, mit Yasi und so, das ist nicht so ballsicher, die Pässe kommen nicht so sicher, wie es vielleicht nötig wäre. Und wenn du jetzt dann auch noch anderes Personal hast, dann hast du natürlich da noch weniger Eingespieltheit in der Abwehrreihe. Und das dann irgendwie da hinten so zu lösen, ist dann auch nicht so ideal. Und ich will die Diskussion vielleicht auch nicht unbedingt wieder aufmachen mit Yasi, aber das hat mich bei dem Spiel mit am meisten wieder aufgeregt, waren wieder diese Abstöße, die einfach immer ausgelandet sind. Also
Ja.
nicht mal bis zur Mittellinie und dann irgendwo so 5 Meter vor der Mittellinie geht der Ball ins Aus. Das ist nicht nur einmal passiert, ich glaube zwei oder dreimal ist das passiert im Spiel. Ich so, nein, das darf halt einfach nicht passieren. Wenn du, das ist ja, da fängt der Spielaufbau an. Deswegen, ja.
Ja, das war tatsächlich so, dass darauf habe ich auch während des Spiels geachtet, dass einige Abstöße, ich habe das nicht mitgezählt, aber es waren schon einige, die mir aufgefallen sind, wo ich immer so ein bisschen Augen auch dann immer ein bisschen, ja, sag mal, ein bisschen gerollt habe, weil ja, es sah gar nicht gut aus. Übrigens so den Standards nochmal bei Who Scored gibt es eine Statistik Gegentore von nach den Standards und da sind wir tatsächlich, also bei Gegentoren sind wir tatsächlich auf dem geteilten zweiten Platz mit Bielefeld, also nach den Standards sieht es aktuell nach dem Gegentor wirklich nicht gut aus. Ich denke mal, das ist definitiv etwas, was man im Training jetzt stark darauf auch sich so fokussieren sollte, was da gerade aktuell schief läuft. An sich sieht es ja eigentlich ganz ordentlich aus. Also meiner Meinung nach, wir agieren teilweise, wenn ich mich nicht ganz falsch lege, so mit aus einer Mischung von Zonenverteidigung und Mannverteidigung oder mannorientiertes Verteidigung und raumorientiertes Verteidigung. Aber ja, also da muss man vermutlich ein bisschen etwas genauer analysieren, was da gerade schief läuft bei den Standards. Sieht auf jeden Fall zu einfach aus, was da gerade passiert.
Ja, und dann, ja, läuft natürlich nach vorne auch nicht viel, ne? Also, wie gesagt, das 1-0 aus dem absoluten Nichts. Man war schön gemacht, schöne Flanke auch von Brian Henning und Tony Uja steht dann halt goldrichtig, köpft ihn rein. Der natürlich auch mehr oder weniger einen gebrauchten Tag hat, beziehungsweise hat er ein Tor geschossen. Okay, diese Szene, wo er im Abseits stand, ich glaube, der war sich zu 100% sicher, dass es Abseits ist, weil es war jetzt auch nicht besonders knapp und da hat er denn auch nicht wirklich ernsthaft probiert abzuschließen. Aber ich glaube, er war auch generell nicht zufrieden mit sich selbst. Er hat wenig gejubelt bei dem Tor und auch als er ausgewechselt wurde, er sah jetzt irgendwie nicht besonders glücklich aus. Es lag, glaube ich, nicht daran, dass er ausgewechselt wurde, sondern einfach, weil er wusste, das war irgendwie keine gute Leistung. Also weder von ihm noch von der Mannschaft irgendwie.
Ja. Ja, also aktuell hat er vier erwartete Tore, hat 5 gemacht. Also kann man es nicht meckern bei ihm wegen seiner Leistung, denke ich mal, aktuell. Also für mich ist er jetzt auch keine Wunderwaffe oder so, der jetzt in ein Spiel trifft oder so. Er hat, für mich bringt er seine Leistung aktuell ganz gut, hat auch, glaube ich, heute gibt's eine, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr unbedingt auf NDR gucken. Da gibt's eine Analyse über Eintracht Braunschweig von GSN. Und ich glaube auch, Uca wurde da angesprochen, dass er aktuell ein bisschen ich sag mal effizient, sehr effizient halt arbeitet. Überhaupt ist Eintracht sehr effizient bei den Toren. Also machen auch wenig Chancen Tore. Das könnte dann irgendwann mal wieder in eine andere Richtung gehen. Ja, also man kann ja auch nicht unzufrieden sein. Wie du schon sagst, man hat jetzt 8 Spiele, ist man ungeschlagen. Klar, gibt's so ein bisschen 0-0 und 2-2 gibt's natürlich so ein bisschen, wo man weiß, ja, man hätte vielleicht etwas mehr erreichen können oder so, aber ich denke mal schon, dass man aktuell zufrieden sein kann. Aber ich denke mal, in diesem Fall ist auch nicht das Ergebnis, was einen stört, nee, sondern es ist eher dieses, wie das zustande gekommen ist. Und jetzt ist natürlich, also ich warte schon, dass eine Steigerung gehen führt, dass die Mannschaft dann auch etwas aktiver dann gegen den Ball arbeitet und ja auch ich denke mal, ja, ich habe jetzt keine Analyse betrieben oder so, aber ich denke mal schon, dass man da auch in der Vorwärtsbewegung noch alles optimieren kann.
Ja, hoffentlich. Also dann gut, dann ist dann wieder die Frage, es wurde vorher irgendwie kommuniziert, warum Kaufmann, war der irgendwie angeschlagen oder was? Der kam ja auch erst so spät rein.
Ja, also ganz genau weiß es nicht. Also ich denke mal, Multhaub auf der Stürmerposition fand ich gar nicht so schlecht als Lösung. Also finde ich sowieso als Fußballer besser als Kaufmann. Also für mich war das die korrekte Entscheidung. Natürlich merkte man dann aber auch, dass Multhaub dann auf der rechten Außenbahn so ein bisschen fehlte. Max hat das dann quasi übernommen. Ich weiß das nicht, ob das dann teilweise auch von Sandhausen, das ist wieder so ein Gefühl von mir, aber ich hatte so das Gefühl, dass Sandhausen gestärkt, Moment, ich gucke mal jetzt bei WhoScored nach, ob das wirklich auch meine mein Gefühl so bestätigt, weil ich hatte das Gefühl, dass
der Ton war ganz kurz weg.
Ja, okay. Bin ich noch da?
Ja, nee, es war hier im Programm gerade.
Ja, okay. Nee, also das tatsächlich, das nee, okay. Ja, also es kam, also beide Sandhäuser Angriffe kamen von der Seite. Und tatsächlich war es so, kam von der rechten Seite die meisten Angriffe. Teilweise hatte ich das Gefühl nur, dass gerade durch Schulz und Marx, dass der Gegner gezielt durch diese durch diese Räume halt versucht hat, sich durchzukombinieren. oder die in Zweikämpfen zu verwickeln oder so. Aber das kann auch nur ein Gefühl gewesen sein. Also ist immer so ein bisschen schwierig zu beobachten auch. Aber so hat, ich hatte so teilweise das Gefühl einfach nur, dass das auch so ein bisschen die Taktik von den Sandhausen war, dass man diese ja etwas schwächeren rechten Flügel bei uns dann quasi dann auch bisschen versucht auszunutzen. Also statt man zum Beispiel, macht ja überhaupt keinen Sinn.
Jetzt ist der Ton wieder da. Es war eben ganz kurz weg, aber
Achso, okay.
es kommt ja selten vor, dass irgendwelche Daten angezeigt werden bei Sky, bei der Übertragung. Aber mittlerweile machen sie ja ab und zu mal was. Also nach den Toren hast du ja so eine Torwahrscheinlichkeit, so ein bisschen Expected Goals. Und zur Halbzeit kriegst du ja auch nochmal so einen Gesamt-Expected Goals-Wert für die Halbzeit. Und die hatten irgendwann Mitte, ich sag mal, 30. Minute oder was hatten die für Sandhausen auch die Angriffszonen angezeigt. Also das in Viertel aufgeteilt. Und eine Seite war, es ist natürlich auch, es war 75% zu 25, also drei Angriffe und ein Angriff aufgeteilt, weil es noch relativ früh war und es da nicht viel passiert ist. Aber es war eine Seite deutlich mehr als die andere und durch die Mitte gar nichts. Bei Eintracht war das ein bisschen mehr. Da war es, glaube ich, 20, 20, 60, 40, glaube ich, oder irgendwie so. Das waren mehr Angriffe auch und mehr verteilt und auch durch die Mitte. Und bei Sandhausen, ich weiß jetzt aber nicht, welche Seite das war, aber wenn das dein Gefühl war, wird das, denke ich mal, auch so gewesen sein, dass es bei uns der Ton wieder kurz weg ist. Ich muss Thomas, den Technik-Ubesat hier engagieren, dass unsere Technik ja auch nochmal auf Vordermann gebracht wird. Schöne Grüße.
Ja.
Nee, aber ja. Also ja, Sandhausen hat es gar nicht richtig mitprobiert. Jedenfalls in der Zeit nicht. Die sind komplett nur über die Flügel gekommen.
Ja, und Donko ist ja auch gewisserweise unser Schwachpunkt in der Defensive. Also hört sich so ein bisschen blöd an, aber Jason hat er gesagt, dass er direkt quasi in acht Gegentoren beteiligt war oder so. Also von seiner Seite aus. Also ich denke mal schon, dass man das erkennen kann, wenn man Gegneranalyse betreibt. Und dass dann ein Spieler wie De Medina oder so, also wo es noch Behrendt, De Medina und also dann auch noch teilweise Multop dann auf der rechten Flügel, also ich denke mal schon, dass man da besser aufgeteilt ist und jetzt aktuell mache ich mir schon ein bisschen mit Schulz und Marx mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, muss ich ehrlich zugeben. Aber das kann auch meine objektive Wahrnehmung sein. Also ich habe keine Datenanalysen dazu das betätigt oder so, aber ist mein Gefühl vom Spiel einfach.
Es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass Wiebe auf der linken Seite spielt und Schulz auf der rechten. Weil Schulz war ja eigentlich, als sie zu zweit gespielt haben, noch Viererkette, war ja er eigentlich eher auf der linken Seite. Und Wiebe war ja, wenn er nicht im defensiven Mittelfeld gespielt hat, ja eigentlich auch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Und als er
Stimmt.
letztes Mal gespielt hat in der Dreier- oder in der Fünferkette, war er auch auf der rechten Innenverteidigerseite. Diesmal hat er auf der linken Seite gespielt. Also ist ja eigentlich die Abwehr nochmal mehr durcheinander gewirbelt. Zwei neue Personen und dann auch noch
Ja,
gedreht.
also ich glaube, Wiebe hat immer auf der, also also wo der Austausch mit Behrendt passiert ist, hat Wiebe tatsächlich immer meiner Meinung nach auf der linken Seite gespielt und Benkovic ist, weil es war die Position von Benkovic
Medina
und
war rechts, genau. Genau, Medina war rechter Innenverteidiger, Benkovic ist in die Mitte gegangen und Wiebe hat links gespielt. Ja, stimmt.
genau. Ja, und Benkovic quasi in die Mitte gerückt, weil ich hatte das schon mal damals, als Behrendt ausgefallen ist, weil ich hätte das nicht ganz verstanden, weil für mich war, das ist übrigens auch so ein Punkt, was mir aufgefallen ist, dass früher war es so, dass das quasi, du hattest zwei starke oder zweikampfstarke Spieler, die auch immer deine Mitspieler verfolgt haben das hat ja, glaube ich, der Tim von St. Paul im Millantor mal analysiert, dass er das noch nie nur bei Union beobachtet hat, dass die Spieler tatsächlich in dem Fall waren es dann, also in der Kette, wo wir noch Benkovic, Behrendt und Demirina hatten, dann war es so, dass das immer Benkovic auch von der linken Seite und Demirina immer von der rechten Seite quasi ihre Mitspieler immer dann auch ins Mittelfeld gefolgt sind und haben quasi Druck ausgeübt, also sind angelaufen, haben die unter Druck gesetzt und sind ihnen gefolgt, sind weit ins Mittelfeld hinein und haben ihre Kette quasi verlassen oder Abwehrkette verlassen. Und das hat sich dann tatsächlich war ein sehr gutes Mittel auch, und Behrendt war aber immer der dann immer auch Läufe ins Zentrum gemacht hat. Also der dann sich dann mal den Ball gestappt hat, dann immer diese progressive Läufe nach vorne gemacht hat. Und aktuell ist es, es kann sein, dass es so gut funktioniert, das habe ich noch nicht so tief analysiert wie damals die Kette, aber also ich hätte halt einfach erwartet, dass Benkovic auf seiner Position bleibt, wo er jetzt ist. Oder wo er früher war, auf der linken Seite, dass er immer noch diese Rolle, der verfolgt und die Zweikämpfe dafür gewinnt, dass Wiebe dann im Zentrum gespielt hätte und quasi ein bisschen diese Behrendt-Rolle übernommen hätte. Das war eigentlich meine Erwartung. Und dass Wiebe dann auch diese Läufe ins Zentrum oder diese Pässe besser ins Zentrum dann auch spielt. Und dann auf der rechten Seite hätte ich dann tatsächlich dann oder man hätte es auch so machen können, dass Kieski auf der linken Seite spielt und Benkovic rückt dann auf der rechten Seite und macht das quasi, beide machen verfolgen den Gegner. Und ich weiß einfach nicht, dass Schulz dieses Spiel kann. Ich habe das jetzt auch nicht beobachtet, das wieder mit Vorsicht genießen, meine Analyse. Aber ich meine, das funktioniert aktuell nicht optimal, dieses Gegnerverfolgen und dann auch diese Läufe Zentrum, dass man da dann auch ein bisschen, also Benkovic ist nicht der Typ, der den Ball nimmt und nach vorne läuft.
Keine guten Pässe spielt, das kommt noch mit
keine dazu. Guten Pässe spielt, also er ist eher der Zweikämpfer, der Bälle abräumt. Also wir haben jetzt eine ganz andere Verteidigung bei der Abwehrkette dadurch, ganz andere Dynamik in der Kette und ich glaube einfach, dass das so auch so ein bisschen das Spiel, ich denke mal, stärker beeinflusst in der Vorwärtsbewegung, als wir eigentlich denken aktuell.
Ja, dann wäre doch vielleicht Wiebe doch, wie du sagst, in der Mitte besser, weil das sind ja eigentlich seine Stärken. Er kann ja sehr gute Pässe spielen und hat vielleicht eher seine Defizite im Zweikampfverhalten. Wenn du die beiden einfach nur wieder tauschen würdest, am besten wäre es natürlich, wenn Demirina noch wieder zurückkommen würde, jetzt relativ zeitnah, aber gehen wir mal für die letzten drei Spiele nicht von aus, dass du vielleicht wirklich Wiebe auf die mittlere Position stellst und Benkovic einfach dahin, wo er vorher war, und Schulz halt auf die Seite. Oder
ja,
umdrehen und Kieski links und Benkovic rechts.
Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Kopfball- oder Zweikampfsachen eine Rolle spielen. Chiles denken, dass er denkt, dass Wiebe nicht auf dieser Position nicht genug, stark genug ist. Also jetzt im Verhältnis zu Behrendt, und dass man ihn deswegen auf der linken Seite haben möchte. Ich weiß es nicht, also das müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen genauer analysieren, war ein interessantes Thema. Aber also für mich ist einfach Benkovic natürlich auch auf der Position ist er super geil, aber ich hätte meine Erwartung war wirklich tatsächlich so, dass Wiebe in den Zentrum rückt, Benkovic bleibt da, wo er ist, oder rückt auf die rechte Seite und ich hätte es tatsächlich auch versucht, so mit Kieski dann zu lösen, statt mit Schulz, aber ja, es ist halt, wie es ist aktuell. Vielleicht sieht der Trainer das auch so, vielleicht tauscht er noch für den nächsten Spieler, würde mich jetzt auch nicht überraschen, dass er da vielleicht auch was anderes versucht. Andererseits ist es natürlich so, dass wir in der Abwehr noch ziemlich stabil waren, auch gegen Paderborn hat es ja auch ganz gut funktioniert. Nur, wie gesagt, in der Vorwärtsbewegung sehe ich einfach, dass es da aktuell nicht so. Gegen Paderborn war es nicht so gefordert, aber jetzt gegen Sandhausen war es halt mehr gefordert und da kam halt weniger.
Vielleicht zu Donko nochmal, das ist ja. Also. Das ist ja schon wieder. Also, das ist eine relativ unpopuläre Meinung, wenn man sagt jetzt, dass er nach 8 Toren mit beteiligt war, weil er gerade so eine Art, so ein bisschen Hype hat in der Fanschaft.
Ja.
Und man, wenn man denn irgendwas gegen die aktuellen Lieblinge irgendwie sagt, dann wird man immer gleich kritisiert und als einen Nestbeschmutzer und
ich hab schon gesagt.
Miesmacher und so. Das, also, kannst ja keinem die Gefühle absprechen, ist ein geiler Typ, denke ich, bewirft sich rein, gibt alles, hat ein geiles Tor geschossen. Nach vorne hin, denke ich auch, okay, aber viele Leute vergessen halt auch, dass hinten vielleicht das ein oder andere nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und dass er jetzt einfach besser ist, als GSN am Anfang der Saison gesagt hat, das ist toll. Klar, er ist noch keine Bestätigung, es ist gerade ein Trend, dass er sich besser entwickelt. Er kann natürlich auch einer von diesen Ausreißern sein, die Daten nicht prognostizieren können. Was hatten wir? 84-85% liegen richtig. Vielleicht ist er einer von den Ausreißern, kann sein. Wenn es so sein sollte, ärgern wir uns ja nicht darüber, dass die Prognose falsch war, weil solange er besser ist als prognostiziert, ist es ja ein Bonus für uns. Aber man darf natürlich bei all dem Hype nicht irgendwie vergessen, die Objektivität im defensiven Bereich nicht unbedingt vergessen. Klar, wirft sich mal rein. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Zweikampfquote er hat, wird auch okay sein, aber er macht vielleicht doch den ein oder anderen Fehler, der zu Gegentoren geführt hat. Laut Statistiken 8-mal. Ja. So viele Gegentore haben, also wie viele Gegentore haben wir zurzeit, sagt die Tabelle. Gar nicht mal alles hier auf dem Schirm. 23, ne, das sind schon.
Das war vor Sandhausen Spiel, war die 8, also vielleicht weiß ich nicht, ob er jetzt beteiligt war an den Gegentoren, aber ja.
Also 8 von 21 dann halt, ne? Das ist dann schon ein gutes Drittel der Gegentore.
Ja.
Also keiner will euch irgendwie die Begeisterung absprechen, wenn ihr ihn geil findet als Typen. Das bleibt euch unbenommen, aber Jussi probiert hier relativ nüchtern an die Sache ranzugehen auch.
Ja, also tatsächlich glaube ich, die Aussage von, da muss ich etwas nochmal gerade rücken, dass glaube die Aussage von Jason war, dass er ungefähr da performt, wo sie ihn erwartet haben. In der zweiten Liga, die haben ja auch gesagt, dass er ein Zweitligaspieler ist und dass er aktuell auf der Schiene halt, als Schienenspieler halt besser performt als als Abwehrspieler quasi oder in der Viererkette oder so. Also da war erwarten, das ist toll, ich glaube auch die Analyse von Schiele war ja, dass er Marx und Donko halt als Schiedenspieler, dass sie da besser agieren und das bestätigen auch die Daten. Bei Donko wird es vermutlich keinen großen Abfall geben, da seine Performance-Daten ziemlich seine Qualitäten auch ja widerspiegeln. Bei Marx wird das vermutlich ein bisschen anderer Fall sein, der wird vermutlich bisschen eher Richtung Normalität irgendwann mal rücken, wenn das schon nicht jetzt so getan hat in den letzten Spielen. Ich gucke übrigens nochmal die progressiven Läufe, was ich gerade weil ich mich das gerade mal interessiert, dass also progressiver Lauf ist ich glaube, das sind 20 oder 25 Meter, was man so mit dem Ball einen Lauf macht nach vorne quasi. Also statt einen Pass zu spielen, läuft man halt. Und wenn ich dann gucke nochmal die Statistiken von Behren, Benkovic und Wiebe, ist es tatsächlich so, dass bestätigt mein Gefühl, Behren tatsächlich häufiger den Ball sich geschnappt hat, fast in jedem Spiel. Da gab es ein paar Spiele, wo er es nicht gemacht hat. Aber tatsächlich war es so, dass er dann 1-2, also 0,77 im Schnitt progressive Läufe gemacht hat mit dem Ball. Und gut, das sind jetzt auch nicht unbedingt die große Menge jetzt, aber es ist schon ein kleiner Unterschied, und wie Benkovic hat 0 und Wiebe hat, glaube ich, 1-2 Einzel gemacht oder so. Also da ist schon ein Unterschied in der Spieler, im Spielertyp auch wie der Spieler sich halt verhält.
Ja. Ja, aber gut, also abgehakt Sandhausen.
Ja, würde ich sagen, zu Fetisch noch mal vielleicht so weit, dass auf der Linie immer noch jetzt aktuell keine Schwäche ist, aber auch keine Verstärkung ist. Also der lässt ungefähr jetzt auch das rein, was er rein lässt und also der hat jetzt keine super Paraden dabei oder so, ist aber hat auch keine krassen Fehler dabei. Ist halt aktuell in Ordnung, sage ich mal, aber was natürlich bisschen fehlt es, wie wir schon angesprochen haben, die Arbeit oder das Spiel mit dem Ball oder nicht sehr, sogar sehr viel und dann ja das Problem ist, glaube ich, immer noch, dass er manchmal die Linie nicht verlässt, wo er eigentlich es tun sollte und dass wir deswegen dann auch, also man könnte auch bei den Ecken manchmal auch halt argumentieren, ob da nicht manchmal ein aktiver Torhüter das schon sicher hätte und dass wir unnötig quasi in Kopfbällen
Ja.
reinkommen und die verlieren, wo eigentlich der Torhüter das vielleicht haben sollte oder haben könnte.
Ja. Ein bisschen aktiver, dann halt einfach schon den Ball aus der Luft pflücken, bevor er überhaupt zum Kopfball kommt. Ich denke mal, da wird sich die nächsten 3 Spiele nicht viel ändern. Das ist wirklich eine der spannendsten Fragen, was in der Winterpause oder nach der Winterpause passiert. Ob dann irgendwo ein Wechsel stattfindet oder ob Schiele mit Yasi dann auch in die Rückrunde geht. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt.
Meine Vermutung, mein Tipp ist aktuell, dass ich glaube, dass Yasi sogar noch eine Saison hinterherhängt als Stammtorhüter. Das ist aktuell, wenn er in der Liga bleibt, dass der noch weitermacht. Das ist leider leider muss ich sagen, in dem Fall mein Tipp und meine Befürchtung auch da tatsächlich, dass er noch weitermachen möchte. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber dass der Trainerstab dann den Fehler macht, dann den Stammkeeper auch beizubehalten. Ich glaube tatsächlich so, dass das sein könnte, womit dann wir natürlich ein sehr großes Problem mit Hoffmann hätten, was seine Zukunft bei der Braunschweiger Eintracht ja, betrifft.
Ja, der kann sich eigentlich nicht erlauben, in seinem Status denn noch ein Jahr auf der Bank zu sitzen. Wenn er
Nein,
nächstes
nein.
Jahr nicht spielt, wenn er schon nicht in der Rückrunde spielt oder die Chance bekommt, sondern dann vielleicht erst eventuell in der nächsten Saison, dann wird er sich im Sommer, also wenn Yasi denn bleibt, dann wird er sich im Sommer was anderes suchen.
Ja,
Warum soll er
ja.
sich bei uns ein Jahr auf der Bank sitzen, wenn er in, keine Ahnung, in Dresden spielen kann, irgendeinen guten
Ja, oder
Drittligisten oder.
Bundesliga sogar, hat der eigentlich auf dem Papier hat der Bundesliga-Format, aber erstmal vermutlich zweite Liga, ja.
Ja. Tja. Gut,
Aber
dann.
das ist nur Vermutung und wirklich so ein komisches Gefühl, was ich habe in dem Punkt aktuell.
Ja, sowieso. Also, das ist so absurd mit dieser Pause. Keine Sommerpause ist so lang wie diese Winterpause, die es einmal ist. Das
Ja,
ist komplett eine andere Saison einfach danach.
also ich bin tatsächlich gar nicht drauf eingestellt, muss ich sagen. Für meinen Kopf geht die Saison weiter. Bin gar nicht drauf eingestellt, muss ich sagen. Und ich habe mich da jetzt auch nicht besonders drauf eingestellt, dass da jetzt eine Pause ist oder so. Ich habe nur überlegt, dann worüber schreibst du? Was kannst du analysieren? Also ist natürlich soweit ist es natürlich dann ideal, dass man einen längeren Zeitraum hat, wo man was schreiben kann. Ob es dann jemand in dem Zeitpunkt was interessiert, ist eine andere Sache. Aber man hat ja quasi einen klaren Cut und dann geht dann, man kann quasi die zwei Saisonhälften oder zwei Saisons, separate Saisons analysieren. Man hat dadurch einen klaren, also analytisch ist es eine Möglichkeit, aber dadurch, dass der Zeitraum sehr lang ist, schwierig zu sagen, ob es dann die Mannschaften werden sowieso komplett anders sein, wenn sie wieder dann anfangen.
Es ist auch vom Gefühl so absurd. Du hast jetzt das Bombenwetter gehabt in Sandhausen mit, keine Ahnung, 24, 25 Grad Sonnenschein. Jetzt hast du noch 3 Spiele und dann, ich meine, jetzt heute ist das Wetter hier, heute Morgen war nur 5 Grad, es wird langsam kälter und so, aber es ist nicht so normalerweise sind denn die letzten Eintracht-Spiele im Jahr sind halt bei minus 10 Grad irgendwie kurz vor Weihnachten, wenn man mal so ein
Ja.
Jahr hat. Und jetzt hast du einfach nur 25 Grad, dann hast du noch zwei, drei Spiele und dann ist einfach Schluss. Dann, ja. Kannst du WM
Ja.
gucken oder gar nichts oder und dich mit irgendwas anderem beschäftigen, 2,5 Monate.
Ja, also ich sag mal, kadermäßig aktuell kommt die Pause natürlich uns entgegen,
Ja.
weil wir so viele Verletzte haben. Dann können wir uns über die Ziellinie hoffentlich mit einem gutes Ergebnis retten. Und dann ja, gucken wir mal, wer dann da ist nach der Pause. Und ob auch noch nachlegen muss, wegen Behren zum Beispiel. Also das ist natürlich tatsächlich eine Chance für uns. Da kann auch Dekali fit werden, da kann auch Ihorst nochmal fit werden, der Bediener kann fit werden, Feray kann fit werden. Also das ist schon sehr wichtige Spieler, die wir da haben, wo wir noch uns Hoffnung machen können. Aber ja, es ist natürlich von Perspektive ist es natürlich sehr, sehr doof, dass wir so eine lange Pause haben und auch auf dem Verein ist es nicht gerade planungssicher oder bringt nicht Planungssicherheit mit sich. Wenn man halt so ganz, man weiß halt nicht, wenn man, also man hat, wenn du eine kurze Winterpause hast, hast du ungefähr ein Gefühl, dass es ungefähr so weitergeht wie bisher. Aber jetzt halt, es kann total eine komplett andere verrückte zweite Hälfte werden. Du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Wo du wieder stehst, musst du wieder ganz genau ersten Spielen analysieren, wo du bist. Und das hat man, glaube ich, schon mal angesprochen, dass diesmal halt der Transferfenster halt, glaube ich, schon vorher schließt oder
Nee, wir haben nur ein Spiel und dann zwei
ein
Tage
Spiel und dann
danach noch.
schließt, ja, genau, also hast quasi im schlimmsten Fall hast du halt einen Kader, was überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Also wenn die anderen nochmal richtig nachlegen oder so. Ja, kann passieren.
Das ist halt das Problem, dass du so eine ewig lange Pause hast, aber wirklich am Ende wird die Zeit so kurz, weil diese WM halt auch erst irgendwann kurz vor Weihnachten zu Ende ist und danach kann denn ja nochmal wirklich, kommt ja meistens dann erst nochmal Bewegung in den Transfermarkt. Weil die werden alle die WM irgendwie abwarten und irgendwelche Vereine, die, keine Ahnung, Schalke, Bochum oder was, die dann irgendwie im Abstiegskampf in der ersten Liga sind, die fangen dann noch an, irgendwas zu holen. Du weißt ja, wie das ist, so ein Trickle-Down irgendwie Effekt. Es fällt, bis denn oben irgendwas, der erste Dominostein umkippt, bis denn unten das ankommt, das dauert halt seine Zeit irgendwie. Und naja, es.
Peter Vollmer braucht erstmal Urlaub im Süden und dann muss er erstmal im Buffet jemanden treffen und dann ruft er den an, kurz vor Transferschluss, wir brauchten doch noch einen Verteidiger oder so. Ja.
Wirklich, das war, ey, Anekdote aus dem Urlaub, das ist so echt am Pool passiert in Griechenland, wo am Nachbar. Tisch oder Nachbar liegen, sich da welche unterhalten haben, die kamen irgendwie gegen Halle oder so und der Sohn war von 12 bis 18 jetzt im Internat beim VfL in Wolfsburg und wurde jetzt irgendwie Vertrag nicht verlängert und der sucht und die haben Ewigkeiten rumdiskutiert und genau so stelle ich mir das halt vor, wie Peter irgendwo am Pool lag und irgendeine Bekanntschaft und zack, ach, ich habe hier noch einen Udinese, einen Abwehrspieler, der und so, zack, so ist das passiert. Ich habe gerade einen Cocktail geholt und irgendwo ein Gespräch aufgeschnappt und das. Meine gut, Benkovic ist ein guter Spieler, aber kannst halt auch nicht planen, ne? Das ist nicht so häufig wiederholbar. Aber gut. Naja.
Ja.
Ja. Greuther Fürth, Sonntag erst. Gerade eben noch, hatte ich die Karte jetzt gekauft. Ja, ich habe mir gerade noch eine Karte gekauft, also für meinen Sohn. Mal wieder beide im Stadion. Nachdem es gegen Paderborn ja nicht war, weil wir im Urlaub waren. Sandhausen sind wir gerade wiedergekommen. Ja. Greuther Fürth, gerade wieder im Aufwind.
Ja, schwieriges Spiel, denke ich mal. Also glaube, Fürth ist überhaupt eine Mannschaft, die uns irgendwie nicht liegt irgendwie. Was habe ich keine gute Spiele in Erinnerung irgendwie von
Das
Fürth oder
stimmt,
so, ne?
da habe ich Ja, in der letzten
Also.
Zweitligasaison waren dann, glaube ich, zwei. Gut, da sind die auch aufgestiegen danach, aber da haben wir, glaube ich, zweimal deutlich verloren und hatten auch wenig Chancen, da irgendwas auszurichten.
Ja, also ich habe es jetzt auch, die jetzt auch nicht besonders beobachtet oder so. Ich denke mal, GSN-Analyse stand ja, dass Eintracht sehr viel, sehr wenig Ballbesitz hat. Das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Ich glaube auch, dass das Fürth eher die aktivere Mannschaft sein wird, weil die Punkte brauchen. Und wir können erstmal ein bisschen so warten. Ich erwarte kleine Veränderungen in der Startaufstellung. Auf jeden Fall erwarte ich eine andere Einstellung als gegen Sandhausen in der ersten Halbzeit. Ich glaube schon, dass sie einen Gang hochschalten müssen und dass Schiele das auch vermittelt hat, dass sie da ein bisschen aktiver sein müssen. Ja, ich. Puh, also. Kann alles sein. Ich habe eins, also mein, tatsächlich, ich habe zwei Tipps habe ich heute. Das eine Tipp war, dass ja sie noch eine Saison hart anhängt und Stammkeeper bleibt. Und der zweite Tipp ist, dass wir es dreimal nochmal unentschieden spielen und so
Auf
20
20
Punkte
Punkte kommen.
reichen.
Ja, dann wäre es fünfmal
Das ist
hintereinander
so
unentschieden.
dreimal unentschieden noch hintereinander, ja. So, mit der B11 irgendwie so durch diese Abwehrleistung dann noch irgendwie so 0-0, 1-1, 1-1 habe ich glaube ich jetzt geführt. Ja, das ist so ein
Thorsten
bisschen.
Lieberknecht, 2018. Zu viele Unentschieden.
Ja, genau, aber daran habe ich tatsächlich gedacht, so ein bisschen aktuell.
Das tippe
Eich
ich.
Eichhörnchen-Taktik.
Das tippe ich. Ich stehe ja bei den Last Man Standing auf der Kippe, glaube ich. Ich bin, ja, es ist auch sehr schwer, da noch ranzukommen, weil ich glaube, ich 12 Punkte aufholen muss und ich glaube, so viele Punkte habe ich noch nie bei irgendeinem Spieltag geholt. Und dann müsste Dennis auch immer noch 0 Punkte machen. Auch unwahrscheinlich. Was tippe ich denn? Ich tippe 1-0 für Greuther Fürth.
Oh, ist der positiv unterwegs? Ja,
Ja.
kann sein. Ja, also ich denke schon, dass wir zu Hause anderes Gesicht zeigen werden und ich glaube schon, dass die noch alles mal versuchen reinzuhauen. Also denke schon, dass Schiele so ein bisschen die Rechnung hat, dass jetzt Heimspiele nochmal alles reingreifen. Und mal sehen, was rauskommt.
Das war jetzt ein psychologischer Trick. Ich habe jetzt tief gestapelt, damit Jussi hier als der Optimist in der Runde
Yes, das bin ich selten. Das
rüberkommt.
bin ich selten.
Nee,
Ja.
ja, das kann natürlich wirklich der Kicker sein. Heimspiel, vielleicht ist das Wetter ganz gut, wird auch relativ voll sein wahrscheinlich. Das kann natürlich noch irgendwie ein paar Prozent rauskitzeln, dann werden sie vielleicht nicht ganz so schlafmützig auftreten wie in Sandhausen. Obwohl es da ja eigentlich auch ein Heimspiel war, wenn man ehrlich ist. Also man hat jedenfalls
Ja,
keinen anderen gehört,
also.
während der das auch nicht so
Nee,
schwer
nee,
in
also
Sandhausen.
stimmungsmäßig war es auf jeden Fall ein Heimspiel. Ich gucke nochmal die Expected Goals Werte von Fürth. Ja, decken sich so ein bisschen mit unseren, ne? Also Bielefeld haben sie gewonnen, war auch nicht klar, das bessere Team. Viele 2-2, 1-1 haben sie, sehr viele Unentschieden auch gespielt. Also ist auch eine unentschieden Mannschaft anscheinend. Die haben sehr viel unentschieden gespielt. Kiel 2-2, dann haben sie gegen Karlsruhe 1-1, dann haben sie gegen Düsseldorf 2-2 gespielt, dann haben sie Pauli haben 2-2 gespielt, dann haben sie Sandhausen haben sie 1-1 gespielt, dann wieder gegen Regensburg haben sie 2-2 gespielt, gegen Rostock haben sie 2-2 gespielt. Ja, also sehr, sehr viele Unentschieden auch dabei.
Natürlich
Soweit.
alles auch anders ausgehen können, würden sie jetzt nicht 4 Punkte hinter uns stehen. War ja doch so ein bisschen eine Überraschung, als Absteiger direkt komplett so durchgereicht zu werden, wie Bielefeld ja auch. Aber gut. Wenigstens haben die jetzt letztes Spiel gewonnen. Können wir jetzt nicht wieder so ne,
Stimmt.
der Aufbaugegner sein nach die irgendeine Serie beenden, weil der Gegner
Ja,
sechs
ja,
Spiele
ja.
hintereinander verloren hat und
Ja,
dann kommt
ja.
die Eintracht.
Weiß, was
Naja.
meint.
Also, ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal wieder. Irgendwie ist natürlich wieder so ein bisschen blöd, weil das. Vielleicht hören wir uns direkt nach dem. Obwohl, es könnte ein bisschen später Spiel gegen Regensburg. Obwohl, nee, ich bin ja. Das ist ja auswärts, ich bin zu Hause. Also entweder wir treffen und wir hören uns irgendwie Dienstag nochmal oder vielleicht Mittwoch direkt nach dem Regensburg-Spiel. Wenn es 18:30 ist, das Viertel nach 8 zu Ende, dann. Ich hab da
Wir
eine.
spielen jetzt, Moment, wir spielen jetzt Sonntag, dann spielen wir wieder
Mittwoch.
Mittwoch, okay,
Und dann
und
glaube
dann
ich
wieder
wieder
Sonntag.
Sonntag, ja.
Okay, ja, okay. Ja, das ist tatsächlich dann,
Dann gibt es hier wirklich live und ungefilterte Reaktionen
nee, Samstag spielen wir.
gegen Rostock Samstag.
Samstag. Also innerhalb von 7 Tagen dann quasi Sonntag. Jetzt muss ich mit dem Finger rechnen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, sieben.
Ja, stimmt, Samstag, 12.11.
Sieben, sieben, innerhalb von 7 Tagen dann tatsächlich 3 Spiele. Also es war ein Brett.
Ach, das ist ja Samstagabendspiel,
Ach, das
20:30 Uhr.
Abendspiel
Das
sogar noch,
ist
stimmt.
Topspiel.
Stimmt.
Ob sich Sky das richtig überlegt hat, dieses Spiel. Aber es wird bestimmt voll werden. Letztes Spiel vor der Winterpause. Rostock
Ja,
abends, Samstag, das wird bestimmt
Flutlicht.
voll, ja. Flutlicht
Ja.
liegt uns, ja, okay.
Ja, okay, dann machen wir weniger Sonne. Flutlichtspiel können wir ja. Ja.
Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wünschen euch viel Spaß am Wochenende. Drückt die Daumen und bis nächste Woche. Adios.
Ja, ciao, ciao.